Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo liebe Mamas da draußen, wir haben heute ein sehr, sehr sensibles Thema für euch, nämlich das Thema Fehlgeburt und Schwangerschaftsverluste. Und hierzu reden wir mit einer Gästin, nämlich die liebe Lisa. Da hat es zwischen uns drei direkt total gefunkt und wir waren sehr euphorisch am Anfang noch im Kennenlerngespräch und sind dann sehr, sehr tief aber getaucht. Es ist meine erste Folge, wo ich weine, also ihr werdet mich schluchzen hören. Denn Lisa hat sich dafür entschieden, nicht still zu sein, sondern zu erzählen, was eigentlich eine stille Geburt für sie bedeutet hat. Hallo ihr lieben Mamas da draußen. Wir haben heute mal wieder eine sehr wundervolle Gästin bei uns dabei. Als wären nicht alle Gästinnen bei uns wundervoll. Aber ich muss sagen, direkt vibet es echt schön zwischen uns. Und ich freue mich total auf das Gespräch, wenn es auch ein sehr tiefes Thema ist und wir durchaus auch bei dem guten Vibe, das uns jetzt so zusammengebracht hat, auch Ernsthaftigkeit um die Ecke kommen wird. Und zwar ist das die liebe Lisa und sie wird mit uns über das ganze Thema Fehlgeburt, Sternenmama, stille Geburt und so weiter erzählen. Liebe Lisa, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gern. Ich bin Lisa, ich bin 36, wohne in Hamburg und sage immer wieder, ja, ich habe halt 4 Kinder, aber eben nur 2 wohnen mit mir hier. Ich nutze jetzt den Sternenmama-Begriff nicht unbedingt so für mich, aber ich habe halt noch 2 Kinder, die einfach nicht mit uns hier zusammen leben können und trotzdem eine total wichtige Rolle irgendwie in meinem Leben spielen, was eben auch ein Grund dafür ist, dass ich hier mit euch jetzt hier bin, um dann mit euch drüber zu sprechen, weil ich halt finde, dass das Thema Fehlgeburt und auch Schwangerschaftsverlust an sich in all seinen Facetten ja einfach noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit braucht eigentlich, als es derzeit bekommt, weil es einfach so viele Frauen und Partnerinnen betrifft, dass ich das gern ändern würde.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Offenheit. Und willst du uns vielleicht direkt mal abholen, dass wir uns vorstellen können, wie das damals so für dich war? Wir wissen auch, du hast ja gerade erzählt, du hast 2 Söhne. Mich würde zum Beispiel auch interessieren, wann haben diese Fehlgeburten stattgefunden? War das direkt vor den 2 Söhnen, die jetzt bei dir mit euch leben? Oder wie kann man sich das vorstellen? Erzähl gerne mal.
Genau, das war tatsächlich in dieser verrückten Corona-Zeit. Wir hatten schon einen Sohn, der war damals 2. Und ich war dann mit meinem zweiten Kind schwanger. Und es war eigentlich alles gut. Also so verrückt die Zeit in Corona war, Kind zu Hause zu versuchen zu arbeiten und es irgendwie die Schwangerschaft läuft so nebenbei, bis ich dann in der 20. Woche bei meiner Frauenärztin war, zu diesem normalen Zweitrimester-Screening, in dem dann so beim Rausgehen mir noch eine Überweisung zur Pränataldiagnostik ausgehändigt wurde, ich sollte mal die Nieren kontrollieren lassen. Aber da wäre nichts Schlimmes, das könnte man so in 4 Wochen machen, bis dahin hätte sich das sicherlich verwachsen, aber sie würde es einmal kontrollieren lassen. Und wir wollten dann aber allerdings auch länger in den Urlaub, was dann endlich nach Corona oder dazwischen mal wieder möglich war, sodass ich nicht warten wollte, ehrlich gesagt. Habe dann relativ bald für den folgenden Freitag dann einen Termin ausgemacht. Und dann folgte im Prinzip dieser Moment, den man sich wie so einen Film vorstellen kann. Und es gibt ja auch einen sehr guten Film zu diesem Thema. Ich liege da auf dieser Liege mit meinem Mann, der zum ersten Mal eigentlich unseren Sohn dann auch sehen konnte. Und sie untersucht zu lange und sie wird auf einmal zu still. Und dann schallt sie nochmal das Herz, dann schallt sie nochmal den Kopf, wieder Herz, wieder Kopf. Also es ist immer so hin und her. Und in dem Moment wusste ich schon, hier ist irgendwas, also irgendwas wird auf jeden Fall passieren sozusagen. Und als sie dann noch den Bildschirm wieder ausmachte, das Foto ausdruckt und sich so ganz bestimmt zu uns dreht. Und dieser Satz, ja, ich muss ihn leider mitteilen, und dann folgte halt sozusagen einfach dieser Absturz. Also ich vergleiche das immer gerne, wie als würde man irgendwie so eine Tretbootfahrt buchen und auf einmal ist man in so einem Wildwasser-Rafting drin, aber ohne jegliche Ausstattung und Vorbereitung, weil dann ging es halt los. Zuerst hat sie uns quasi eröffnet, dass er auf jeden Fall einen sehr, sehr schweren Herzfehler hat, weswegen er auf jeden Fall nach der Geburt sofort operiert werden müsste. Die Arterien waren quasi falsch angeschlossen, was zum Ersticken geführt hätte bei ihm. Und dann hat sie uns, ich kann das gar nicht mehr so ganz rekonstruieren, weil da war ich ehrlich gesagt ziemlich weit neben mir, sage ich mal. Aber aus der Erinnerung, die ich mir da zusammenrufe, haben wir halt ganz viel dann schon über, wir treffen Kardiologen, wie könnte eine Geburt aussehen. Also es ging dann auch echt sehr, sehr schnell und hat uns dann aber noch empfohlen, eine Fruchtwasserpunktion zu machen, um noch weitere Faktoren auszuschließen oder sie zu kennen, sage ich jetzt mal. Und dem haben wir dann zugestimmt, weil ehrlich gesagt habe ich mich da sowieso nur noch ergeben, irgendwie in dem Sinn, sage ich mal. Und dann folgte das grausamste Wochenende der Welt und am Montag die grausamste Diagnose, weil dann der Anruf tatsächlich kam, dass unser Sohn das PTAU-Syndrom, Trisomie 13, hat. Und das in der, also sowohl die Chromosomen, wie sie gestaltet sind, als auch aber auch, wie sich das Bild auf dem Ultraschall gezeigt hat, halt ein Leben für ihn so nicht möglich war, außerhalb meines Bauches. Und selbst große Zweifel bestanden, ob er die Schwangerschaft noch überleben würde. Genau, und da saßen wir dann noch irgendwie mit einem Zweijährigen, der um uns rumturnt, der sein Recht einfordert, Kind zu sein, fröhlich zu sein, und wir irgendwie beide einfach nur völlig verloren in dem Sinne waren. Möchtest dich gegenseitig trösten, aber es gibt keinen Trost, du willst sprechen, es gibt aber eigentlich auch nichts zu sprechen. Also es ist so, ja, dann erstmal einfach wirklich das Furchtbarste gewesen, was wir in unserem Leben bis dahin erlebt haben. Und ja, dann bist du da in dieser Entscheidungsfindung, wie geht's weiter, trage ich die Schwangerschaft weiter aus, oder entscheiden wir uns halt für einen Abbruch der Schwangerschaft, genau.
Ja, an dem Punkt möchte ich erstmal auch wirklich aus der Rolle als Mama, dementsprechend kann man sie ja das nachempfinden, diesen Moment, diese Aufregung, die ist ja immer da, wenn eben diese Untersuchungen feststehen. Ich weiß noch, wie mein erster Ultraschall durchgeführt worden ist, wie doll ich gezittert hat, weil ich einfach so aufgeregt war und wissen wollte, ob alles in Ordnung ist. Und es tut mir ganz dolle leid, dass ihr in dem Moment nicht die Zeit bekommen habt, gehalten zu werden. Sich danach anhört, dass es direkt etwas funktionaler weiterging und nochmal abprüfen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, Kardiologen, noch Fruchtwasser und so weiter und so fort. Also schon Wahnsinn, was ihr da dann getragen habt in dem Moment, alleine als Paar.
Ja, also mir kam es in dem Moment, ich glaube, da war die Sachlichkeit fast schon manchmal eine Hilfe, glaube ich. Also wir hatten eine super gute Pränataldiagnostikerin, wirklich. Ich bin auch in folgenden Schwangerschaften noch weiter zu ihr gegangen, weil sie einfach eine sehr große Hilfe für uns in dem ganzen Prozess auch war. Und ganz ehrlich, ich glaube manchmal, das könnte so behutsam mitgeteilt werden. Es gibt da, das ist nichts Gutes sozusagen. Da gibt es auch keinen Weg, das irgendwie besser aushaltbar sozusagen zu machen. Und ich glaube, das Wichtige war dann, dass wir uns halt vor allem in diesen Tagen dazwischen, wo eigentlich ja noch alles so unklar war, aber einfach ganz doll auf Menschen in unserem Umfeld verlassen konnten, die sich dann halt um unseren Kleinen gekümmert haben, sodass wir halt da in der Zeit hatten, uns zu halten. Ne? Also genau wie du es gesagt hast, es ist so schwer, sich noch zu spüren, das Baby, die Gedanken überhaupt noch zu denken, die da sind, und das dann auch noch eben natürlich zweimal. Und was wäre, wenn? Und solche Fragen, die brauchen ja ihren Raum.
Total. Wow. Also ich merke richtig, wie ich körperlich mitfühle. Erstmal auch mein Beileid, dass ihr das durchstehen musstet. Und ich würde auch gerne, bevor ich noch ein paar andere Fragen stelle, hören, was einem denn direkt geholfen hätte oder was dir geholfen hat. Du hast gesagt, die war ganz toll, ihre Sachlichkeit war gut in dem Moment. Aber wenn hier zum Beispiel uns Betroffene auch zuhören oder auch, ich finde es auch total wichtig, Personen, die diese Erfahrung noch nicht machen mussten, da ist, glaube ich, noch so eine Riesenlücke, dass man so da steht und nicht weiß, wie soll man damit umgehen. Also deswegen als allererstes gerne mal die Frage, was hätte euch mehr geholfen oder was hat geholfen und was kann auch das Umfeld tun? Wie kann man reagieren auf so eine Nachricht?
Also ich glaube, das sind viele Faktoren, die hätte ich dir da so nicht nennen können. Da komme ich jetzt dazu, weil ich natürlich viel darüber nachdenke, damit arbeite, auch ja zu dem Thema viel recherchiere. An sich eine Vorbereitung auf so eine Pränataldiagnostik ist auf jeden Fall immer gut. Also die müsste aber eigentlich schon in der Frauenarztpraxis auch beginnen, sozusagen, diese Vorbereitung. Dass es halt quasi nicht nur diese Aussage ist, ja, machen Sie das mal und da wird sich bestätigen, dass alles gut ist. Weil das ist natürlich schon hochriskant, weil ich meine, das Vertrauen zu dieser Ärztin war dann auf jeden Fall gebrochen, weil da war nichts zu reparieren und nichts war gut. Und sie hat wahrscheinlich einfach Sachen übersehen, also wie diesen Herzfehler oder die Gehirnstruktur, ne? Aber grundsätzlich, finde ich, sollte die, ich sag mal, Aufklärung, was so eine Pränataldiagnostik bedeuten kann, und eigentlich ja auch jeder Ultraschall, muss eigentlich davor stattfinden, eigentlich. Mhm. Sich die Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn, das haben wir getan, aber nicht in diesem Ausmaß. Weil ich glaube, ich war da drin und ich habe mir die Gedanken gemacht und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in dieser Situation stecke. Dass ich mir diese Fragen stellen muss, dass ich davor stehe, eine wirklich schwere Erkrankung, also gerade am Anfang jetzt, ich sag mal nur in Anführungsstrichen der Herzfehler, das war auch schon krass genug, diese Diagnose da vor uns zu haben. Ich finde es schwierig, sich damit davor so ganz hypothetisch, theoretisch zu beschäftigen, weil es im praktischen Ausmaß einfach nicht fassbar ist. Gleichzeitig ist dann extrem wichtig, wir haben es nicht so gemacht, aber im Nachhinein denke ich, wir haben wie so Häufchen gebildet. Also das eine ist sozusagen die pure Sachlichkeit, die kriegst du vom Arzt, die kriegst du von dem Bild. Wenn du Google befragst, dann weißt du sozusagen grob, worum es geht. Und dann ist aber, da sind da noch ganz, ganz viele Haufen, was habe ich mir denn eigentlich von meinem Leben vorgestellt? Der nächste ist, kann ich das überhaupt, schaffe ich das? Welche körperlichen Auswirkungen hat auch diese Schwangerschaft für mich? Also da waren so ganz viele Faktoren, die aber dann natürlich wie so ein Gewitter einfach auf dich einprasseln. Also die trennst du da nicht akribisch voneinander, sondern die sind einfach da. Und dafür finde ich extrem wichtig, sich irgendwie eine Vogelperspektive zu erarbeiten, wenn möglich. Also ganz kurz mal nur für eine Sache, um die es gerade geht. Bei neutral ist man da nicht. Man ist furchtbar subjektiv, emotional, traurig, im tiefsten Loch, in dem man sich befinden kann. Und gleichzeitig kann man aber nur entscheiden, wenn man irgendwie schafft, alle Auswirkungen, auch noch die in 30 Jahren, zu berücksichtigen in einer solchen Situation. Und da hat es mir auf jeden Fall geholfen, mit meinem Mann einfach mich so entsprechend auszutauschen, weil wir da aber auch uns der größte Halt und die größte Unterstützung waren und auch jederzeit der gleichen Meinung waren, was wir sehr schätzen, was aber, glaube ich, auch nicht selbstverständlich ist in so einer Situation. Wir beide wussten, wir können davon nicht wegrennen. Wir müssen das irgendwie, egal was, wie es weitergeht, da müssen wir durch. Es gibt keinen Ausweg sozusagen, der leichter ist, sich dem irgendwie zu stellen und gleichzeitig so neutral wie möglich vielleicht von außen das irgendwie mal anzuschauen, also mit Freunden zu sprechen, was mir in dem Moment wirklich extrem schwer fiel, weil jedes Mal, wenn ich es ausgesprochen habe, kam diese Realität einfach noch mal härter auf mich zurück sozusagen.
Ja, hol uns da doch gerne zu in diese Situation, weil ich muss sagen, in meinem Freundeskreis oder auch Aline und ich haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Wir hatten auch schon öfter, als uns lieb war, diese Situation leider. Und für uns war es auch schwer, zum Beispiel, wir haben selbst noch keine Fehlgeburt erlebt, jetzt persönlich als Frau, aber halt als Freundin. Und hol uns da gerne einmal richtig mit rein. Wie hast du das mitgeteilt? Irgendwie denkt ja doch jeder, mir passiert sowas nicht. Und ich finde, das ist immer noch dieser kleine Schutzgedanke, den sich fast jeder so ein bisschen vielleicht um sich und seine kleine Welt aufbaut. Und genau, wir standen halt schon öfter leider als Freundin daneben. Und ich glaube, wir haben uns da jetzt mittlerweile, würde ich sagen, ganz gut gefunden, aber auch nur durch viele Gespräche und immer wieder Nachfragen, was braucht die Frau an sich, die Betroffene.
Und auch viel Trial and Error sozusagen, ja. Weil das, was ich bei dir auch raushöre, ist, dass ihr einen gewissen Grad an Offenheit und Akzeptanz von vornherein hattet. Und diese Akzeptanz ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die gerade, also da ist auf allen Ebenen, wie du beschrieben hast, es gibt unterschiedliche Häufchen. Und das eine Häufchen ist anscheinend leichter oder kann leichter akzeptierbar zu sein als andere. Und so aus meiner Erfahrung als Außenstehende ist gerade dieses emotionale Thema das Krasseste.
Ja. Und das ist auch ganz schwer, da finde ich, Ratschläge in dem Sinne zu geben, außer genau, was du gerade sagtest, Melanie, zu hören, was brauchst du gerade, ne? Weil es gab Freunde, die waren am Ende sogar sauer, dass ich sie nicht so in meinen Prozess mit reingenommen habe, weil ich es einfach wirklich nicht konnte. Also ich meine, das ist einfach es ist irgendwie unaussprechlich, es ist gleichzeitig so, du versuchst es ja selbst zu verdrängen, du willst es ja eigentlich auch erstmal überhaupt nicht wahrhaben und mit jedem Wort, was du aber darüber sprichst, ist es deine Realität. Also das war auch für mich ein gewisser Schutz am Anfang und gleichzeitig habe ich, also an diesem Wochenende nach der Diagnose mit dem Herzfehler, habe ich erstmal SMS oder WhatsApp-Nachrichten geschrieben, weil ich erstmal das nicht aussprechen konnte und aber auch nicht, ich wollte auch gar nichts zurückbekommen. Ich war so voll von mir, von meinen Emotionen, von, oh Gott, wie kriegen wir das hin, unseren Sohn irgendwie da durchzukommen, ohne dass der irgendwie denkt, was ist denn jetzt mit Mama und Papa los? Ich meine, der war 2. Wenn ich reden wollte, dann wollte ich mit meinem Mann reden, weil wir die Einzigen waren, die sozusagen auch in dieser Situation was zu entscheiden hatten irgendwie. Und gleichzeitig von außen signalisiert zu bekommen, du musst nicht reden, es ist alles gut, ich bin aber trotzdem da. Und ich schicke dir einfach nur ein Herz jeden Morgen oder ich frage dich, ob du noch genug Taschentücher hast und ich bringe dir welche vorbei. Also da gibt es ja eine ganz, ganz, ganz große Spannbreite von Möglichkeiten. Und da ist, glaube ich, von außen immer wieder dieses sich einfach trauen. Und ich glaube, das habt ihr ja auch schon beschrieben. Trial and Error ist das einfach, weil auch nicht das, was bei mir zum Beispiel in dieser Situation geholfen hat, war bei der darauffolgenden Fehlgeburt vielleicht nicht das Richtige. Ne? Also das so Unterschied kann es auch in einem Menschen ja schon sein. Und ich glaube, als Außenstehender da einfach zu signalisieren, ich sehe dich und ich sehe auch deinen Schmerz und will den gerade nicht wegmachen, weil ich es nicht kann, aber ich halte den irgendwie mit dir aus. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was man dann in so einer Situation machen kann.
Ja, sehr schön. Und du hast kurz angeschnitten, was gar nicht geholfen hat. Wann höre ich jetzt raus? Erwartungen, die ihr gar nicht erfüllen konntet. Also euch mehr hören zu wollen, als ihr irgendwie in der Lage wart, hattest du, glaube ich, gesagt, ne?
Also ich wollte keine Meinung tatsächlich, also gar nicht mal zu dem Thema Schwangerschaft abbrechen oder nicht, sondern als wir dann in diese Planung gingen, da kommen dann ja auch Fragen, das ist eine normale Geburt, wie ist die eigentlich, was wird da von mir als Frau gefordert sozusagen, aber auch was verlangt das ganze System, wo du anfängst, willst du, dass das Kind fotografiert wird, soll es beerdigt werden und, also da kommen ja Fragen auf dich. Da wollte ich von niemandem was dazu hören. Nur ganz viele haben halt ihr Mitgefühl ebenfalls in Verzweiflung, aber nicht um unsere Trauer ausgedrückt, sondern eher um, ja, das kann doch nicht sein, dass das in Deutschland so ist. Und da war ich überhaupt nicht. Also ich war nicht in irgendeiner Prinzipienwut, sondern ich war halt so bei mir und da wollte ich gesehen werden. Also das hat halt nicht geholfen, irgendwelche außenstehenden Faktoren zu kritisieren und nicht mich zu sehen. Und gleichzeitig eben zu erwarten, ich habe da jetzt irgendwie was mitzuteilen, wie es mir jetzt gerade geht oder denjenigen irgendwie auf meiner, emotionalen Achterbahnfahrt irgendwie mitzunehmen. Und die Erwartung gab es aber. Aber das führte dann auch dazu, dass diese Freundschaft nicht mehr weitergeführt werden konnte, sage ich jetzt mal.
Ja,
und da war einfach, ich konnte nichts von mir erwarten. Ne? Wie kann das dann in der Außenwelt? Also
ja.
Prinzipienwut, das heißt, da kamen durchaus auch Hinweise hin, dass man sozusagen, wie kann das passieren, dass es nicht früher erkannt wird? Oder?
Ja, alles so, ne? Genau einmal das. Also die Frage, hattet ihr denn vorher zum Beispiel einen Bluttest gemacht? Nein, haben wir nicht. Aus gutem Grund. So. Ja, und das hilft halt wirklich natürlich einfach so gar nicht in dieser Situation. Mhm. Die Frage stellst du dir selbst auch, aber du findest ja keine Antwort, außer habe ich nicht gemacht. Also ne, deswegen alle Fragen, die irgendwie mit warum starteten, konnte ich ganz schwer ertragen irgendwie. Natürlich dann die Frage, warum hat die Frauenärztin das nicht gesehen und hätte man nicht, könnte man nicht. Es ist alles nicht zu ändern. Es ist das, was jetzt da ist. Und was, glaube ich, dann aber vor allem kam, als wir dann diese Diagnose von eben der Pränataldiagnostikerin aus der Fruchtwasserpunktion erhalten haben, dass es eine Trisomie 13 ist und das eben in Kombination mit dem, was sich auf dem Ultraschallbild gezeigt hat, haben wir natürlich für uns dann einfach angefangen, eben einen Abbruch auch in Erwägung zu ziehen, weil es für mich auch körperlich die Schwangerschaft weiter auszutragen bedeutet hätte, ich hätte einen Kaiserschnitt haben müssen, weil ich einfach ab einer gewissen Größe des Kindes nicht normal oder natürlich gebären kann. Und natürlich kommen dann so Sachen wie, aber dass man das von dir verlangt oder so, aber darum ging es ja auch nicht. Also ja, natürlich ist es eine natürliche Geburt, nur es ist eine, die ich Stimme, in Anführungsstrichen, um ja ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit über mein Leid in dem Sinne zu haben. Und das ist ja ein ganz, ganz, ganz kleines Fünkchen Hoffnung in so einer, Entschuldigung, beschissenen Situation. Was dann aber vor allem kam, und das hat uns auch persönlich auch sehr aus der Trauer in so eine Art Abwehrhaltung gebracht, ist halt im Raum stand, wenn wir noch ein paar Tage warten würden mit der Geburt, dass dann eine Ethikkommission über uns entscheiden müsste, ob wir diesen Abbruch durchführen dürfen. Und weiß ich jetzt aus Recherchen eben auch zu meinem Buch, das gibt es sogar zuhauf. Das ist von, es ist eine Fallberatung und im wohlwollenden Sinne der Schwangeren bis hin zu, es fühlt sich an wie ein Tribunal, ist da gefühlt alles dabei. Und ich hatte aber nur dieses letztere Bild. Also ich hatte nur das Bild, da entscheidet jemand über uns und sagt, wie wir das jetzt zu machen haben, wo ich ja schon gar nicht weiß, was ich machen soll. Also ne, wie soll das irgendwer tun? Und das war für mich so ein Bild oder für uns beide, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also dass halt für uns feststand, okay, wenn wir die Schwangerschaft abbrechen und ich sage bewusst in Anführungsstrichen wollen, ne, dann würden wir es selbst entscheiden und dann wollen wir nicht irgendwem noch irgendwas irgendwie erklären.
Um uns kurz abzuholen, war das wegen der Schwangerschaftswoche, in der ihr euch befunden habt, dass dann die Ethikkommission gedroht hat?
Ja. Das war wegen der Schwangerschaftswoche und tatsächlich auch eben durch die Recherchen jetzt, finde ich immer mehr heraus, da gibt es halt einfach keine einheitliche Regelung zu. Also jedes Krankenhaus, jede Klinik, die Abbrüche durchführt, wo es ja auch schon schwierig ist, jemanden zu finden, entscheiden das quasi selbst. Die legen ihre Prozesse und ihre Regularien fest. Und es ist von außen total undurchsichtig. Wir wussten es jetzt, weil eben uns die Pränataldiagnostikerin durch ihr gutes Netzwerk, was sie hat, direkt sozusagen an eine ihr bekannte Klinik überweisen konnte, wo wir sowohl noch von ihr als auch von der nächsten Ärztin durchgehend betreut wurden und da einfach wussten, was wartet auf uns. Aber das wissen leider nicht alle in diesem Prozess.
Ja, sehr schön. Das ist wirklich das A und O, dann da an Leute zu geraten, die das irgendwie mit Empathie angehen und wissen, hey, da braucht es jetzt Struktur und bekannte Leute, die das gut machen. Ne? Ja, sehr gut.
Und kannst du noch mal darauf eingehen, bedeutet also, weil gerade in so auf den ersten Blick Themen, die nicht alltäglich passieren, aber ja durchaus oft einfach eintreten, dann an jemanden zu kommen wie dich, die darüber so offen spricht, da sieht man ja erstmal, was für Lücken im System, in der Beratung vorherrschen. Und das eine ist natürlich das, was im privaten Umfeld vorherrscht, wie du eben sagst, diese Intelligenz oder das Wissen zu haben, wie man mit solchen Personen umgeht. Aber vor allen Dingen dann auch, das ist, also dann diese ganzen Fragen, wie du beschrieben hast, die hochkommen, die rein funktional sind, die rein jetzt erstmal prozessbegleitend sind, dort richtig, also da ist man ja auch schon wieder in so einem Machtgefälle, du fühlst dich schon überrumpelt von warum kommt das, was hätte ich tun können, bist komplett machtlos und dann bist du ja nochmal abhängig davon, an Informationen zu geraten und eine Beratung zu erhalten, die wirklich einen guten Überblick bekommt. Da kommst du ja auch wieder in so ein Machtgefälle rein. Was sind da so Punkte, wo du sagst oder wo du durch die Erfahrung, die du machen musstest, siehst, dass wir die mehr brauchen?
Ui, da gibt es viele Punkte. Also bei dem Thema gibt es wirklich richtig viele. Ohne den Rahmen sprengen zu wollen, also auf jeden Fall gibt es ja auch solche und solche Ärztinnen, Pränataldiagnostiker. Ich kann jetzt nur über die urteilen sozusagen, die ich hatte und die war wahnsinnig toll und wir wissen uns so glücklich zu schätzen in einer solchen Unglückssituation, dass wir sie hatten. Und gleichzeitig hängt an dieser Person, glaube ich, wahnsinnig viel. Wie viel Raum gibt sie dem Nichtmedizinischen? Sprich Sorgen in dem Moment, genau was du vorhin auch sagtest, Alina, wie viel Raum hat das, was da gerade an Lebensvorstellungen und Entwürfen zusammenbricht und nicht nur in Anführungsstrichen die klinische Diagnose, die da auf schwarz-weiß im Ultraschallbild zu sehen ist. Also wie viel Raum und Zeit gibt es da im Gesundheitssystem? Das stelle ich leider zunehmend in Frage durch Erfahrungsberichte, die ich höre und lese, weil da sehr schnell sehr klar ist, in welche Richtung eine Schwangere zu gehen hätte, sozusagen. Und auf der anderen Seite gleichzeitig gibt es in den späten Schwangerschaftsabbrüchen halt keine Pflicht, zu einer Beratung zu gehen, wie das anders in den ersten 12 Wochen ja der Fall ist. Ich habe es trotzdem getan und war da auch sehr zufrieden mit und gleichzeitig höre ich da aber auch, dass es sehr viel Lenkung gibt in die Richtung, ja, aber können Sie sich nicht vorstellen, dass? Also es ist immer eine ganz große individuelle Frage, wo lande ich jetzt gerade? Und das ist schade eigentlich, dass man da Glück braucht in einer solchen Situation. Das kann eigentlich nicht sein. Es muss feste Kriterien, Leitlinien, Vorgaben geben, die so etwas unterbinden oder regeln. Das geht dann weiter
eben genau. Ja. Ganz kurz ja. Einhaken, weil meistens werden ja diese Gespräche von Pro Familia etc. diesen Organisationen durchgeführt und natürlich steht und fällt es, an wen man da gerät, aber es ist ganz klar festgehalten in diesen Paragraphen, dass man pro Familie argumentieren muss. Also man soll für die Schwangerschaft argumentieren, egal wer da vor dir sitzt, ob es jetzt die Vergewaltigung ist, ob es das Kind wie bei euch mit schwerem Herzfehler etc. ist, es ist festgehalten, dass es in diese Richtung gehen soll. Und das finde ich, das ist, da platzt mir fast der Kopf. Ja. Also das kann ja. nicht sein, oder?
Ja, genau. Das, und Wahnsinn. Ich glaube, genau mit diesem Gefühl, als ich da drin war, und ich meine, du versuchst, Gesetzestexte zu lesen. Also erstmal bist du ja quasi, du gehst deine Straftat. Das ist schon mal das Erste. Das ist das, was du tust. Du kannst dich mit allem, was die Ärzte dann mit dir machen, in eine Straffreiheit bewegen. Das finde ich erstmal schon mal in so einer Situation, war das für mich eine unfassbare Last, das zu wissen. Das heißt, da beginnt die Struktur noch vorher falsch zu sein, sozusagen. Das ist jetzt die Frage, wie groß wir jetzt hier werden. Aber da platzt mir auch auf jeden Fall die alles. Und so bin ich auch wirklich, und es war relativ bald nach der Geburt, dass ich gesagt habe, das darf so nicht sein. Also ich weiß, ich bin an sich jetzt, ja, schon ein Mensch, der sich auch an so Prinzipien Sachen echt gut aufhängen kann und Sachen nicht akzeptiert und auch sagt, dass das muss einer ändern und wenn es keiner tut, dann muss ich es halt machen. Nur die Kette ist ewig lang. Also die beginnt bei der Gesetzgebung, dann da, wo du gerade angesetzt hast, bei dem, wie soll denn so eine Beratung aussehen. Es gibt keine Leitlinie zu Schwangerschaftsabbrüchen in der Zeit nach der 12. Woche. Es gibt erst seit letztem Jahr eine überhaupt für die davor. Das ist unfassbar und bedeutet aber auch, da wieder Glück, Unglück, weiß ich nicht, ganz viel Zufall, dem du dich hingeben musst. Und genau, was du auch vorhin sagst, Alina, diese Ohnmacht, die ist einfach unfassbar. Also ich meine, die schlimmste Ohnmacht entsteht durch diese Diagnose und durch das, dass du nichts daran ändern kannst, dass dein Kind krank ist. Aber dann schlitterst du halt immer tiefer rein. Und also da wird dir jegliche Selbstbestimmung irgendwie ja sowieso per se schon genommen und vielleicht hat es mich auch mehr getroffen, also ich bin sowieso ein Mensch, ich habe sehr gern die Kontrolle, also gebe ich auch gerne zu, das musste ich da ganz schmerzhaft lernen und gleichzeitig denke ich manchmal, jetzt erlange ich sie so ein bisschen dadurch wieder zurück, dass ich es halt anspreche, dass ich darüber rede, dass ich es für andere Menschen irgendwie vielleicht besser machen kann, das zu wissen, weil wie gesagt, wir wussten dann, okay, es gibt diese Ethikkommission, aber es gibt genauso Menschen, und das sind wirklich nicht wenige, es sind bis zu 1.000 Frauen pro Jahr, die sogar ins Ausland gehen und in den Niederlanden ihr Kind noch, also die Schwangerschaft abbrechen lassen, weil sie in Deutschland entweder nicht diese Strukturen vorfinden oder die zeitlichen Begebenheiten nicht mehr erfüllen, die eine Klinik, und ich sage es jetzt ganz extra, willkürlich für sich sozusagen festlegt, weil es eben keine Leitlinie gibt. Und das ist halt schon nicht nur eine Belastung, sondern es ist auch einfach eine Unsinnigkeit in diesem System, weil wir so viel andere Sachen regeln und auch dieses Gesetz so klar ist eigentlich, es ist eine Straftat, aber es ist straffrei, wenn, dass wir hintenrum so viel offen lassen und dann, Entschuldigung, letzter Satz noch, die Betreuung danach bleibt ja auch völlig offen. Also es gibt keine Rückbildung, es gibt keine psychologische Beratung, außer du suchst dir das halt alles selbst.
Absurd. Und also ich habe dieses Gesetz nie gelesen, deswegen frage ich jetzt so, steht da, es handelt sich sozusagen um einen Strafbestand?
Ja, sozusagen, es folgt direkt nah in den Paragraphen, wo auch Mord und Totschlag steht. Und da steht dann, dass ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich eine Strafe nach sich zieht. Außer in bestimmten Fällen kann sie straffrei sein. Und das ist jetzt zum Beispiel in der Woche nach der 12. Woche bis zu dem Einsetzen der Wehen rein theoretisch möglich, eine Schwangerschaft abzubrechen, wenn eine medizinische Indikation belegt, dass die Frau sozusagen die Schwangerschaft nicht schafft. Also das ist jetzt sehr verkürzt gesagt, ne? Und dann musst du dafür gewisse Zeiten einhalten, die Diagnosestellung und so weiter. Verschiedene Ärzte müssen mit dabei sein. Und das ist da so definiert, ja.
Wie war das für dich, das zu lesen?
Furchtbar. Also es ist auch das Erste, was du liest, weil auch das ist etwas, was ich sehr bemängel. Also die Art und Weise, wie wir darüber informieren, ist so hinterwäldlerisch. Also du landest gefühlt beim zweiten Klick in irgendwelchen Foren, wo andere Menschen andere als Mörderinnen oder sonst was bezeichnen. Aber wir lassen diesen Raum sozusagen auch frei, weil einzig und allein gibt es eine Seite jetzt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Beispiel. Da wird darüber informiert, dass es das alles so gibt. Aber es ist auch so unfassbar kompliziert geschrieben. Angenommen, du bist in einer solchen Situation. Also jetzt verstehe ich die Texte natürlich ganz anders und klarer, aber als ich weiß, ich habe genau diese Seite gelesen und ich habe es nicht verstanden. Und ich fühlte mich verurteilt für etwas, und das meine ich ernst, wofür ich nichts konnte. Ich habe mir die Krankheit meines Kindes nicht ausgesucht. Und ich konnte mich auch durch nichts da rausholen. Und das Gesetz gibt mir das Recht, diese Entscheidung zu treffen, aber ich unter Strafe, weiß ich nicht. Also es war ganz, ganz schlimm irgendwie vom Gefühl, aber auch da gibt es wahnsinnig viele Lücken, die jetzt auch in diesem viel diskutierten Bericht dieser Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung auch diskutiert wird. Das Thema geht ein bisschen unter im Moment, aber es wird da auch behandelt, weil da auch ganz klar gesagt wird, es braucht eine eindeutigere Regelung für so viele Dinge in einem Spätabbruch, wie es dann heißt. Ja,
ja. Klingt so ein bisschen, als wäre es jetzt auf Bewährung, ne?
Ja, wirklich. Und jetzt ist es Wut und damals war es einfach pure Verzweiflung, ne?
Komplett.
Das heißt, wenn wir chronologisch ein bisschen weitermachen würden, ihr habt euch dann schnellstmöglich, um dieser Ethikkommission zu entgehen, für einen natürlichen Abbruch entschieden, also medikamenteninduziert, würde ich mal vermuten. Ja. Würdest du uns da auch noch ein bisschen mit reinholen, oder?
Gern. Ja, einfach eine ganz natürliche Geburt mit Einleitung, wie es ja auch zu anderen Zeitpunkten stattfinden kann. Auch da waren wir wirklich gut betreut. Also ich habe danach gesagt, es war schön und das habe ich nie im Leben für möglich gehalten. Ich hatte so eine große Angst. Ich hätte mir gewünscht, man macht einen Kaiserschnitt, aber es hätte bedeutet, ich kann auch ein weiteres Jahr jegliche Schwangerschaft vergessen und bringe auch meine Gesundheit natürlich irgendwie in eine weitere Gefahr. Aber das war in dem Setting dann weg, sage ich mal, dieser Wunsch, weil eben die Ärztinnen das so gut begleitet haben. Wir hatten eine Hebamme die ganze Zeit durchgehend an unserer Seite, die das auch, wie ich weiß und wie man es auch gespürt hat, nicht zum ersten Mal macht, definitiv nicht, die uns da wahnsinnig gut durchgeführt hat, die mich einfach hat machen lassen. Also ich meine, mein Körper wusste noch nicht, wie eine natürliche Geburt geht, hat es trotzdem geschafft sozusagen. Das war ein emotional unfassbar krasser Moment, sowieso an sich Geburt. Also ich meine, das wisst ihr beiden. Aber dann kommt halt eben das Kind tot raus. Also das kann man nicht, es fällt mir auch bis heute schwer, das in Worte zu fassen, was da passiert. Also ich war völlig weg aus mir. Also ich war wirklich wie weggebeamt und schwebte irgendwo an der Decke dieses Kreißsaals und musste erstmal alles wieder einsammeln. Also der Körper war irgendwie nicht mehr so. Es war alles irgendwie auseinandergesprengt, sage ich jetzt mal. Und das Problem war auch, ich hatte auch wirklich nur bis zu diesem Moment geplant. Danach war mir nichts mehr klar. Ich wusste nicht, wollen wir Fotos, wollen wir ihn halten, wollen wir dies, wollen wir jenes, weil das war alles zu viel, das vorher zu besprechen. Mir war es zu viel. Und das hat aber die Hebamme dann auch wahnsinnig schön begleitet. Mein Mann hat ihn sofort auf den Arm genommen, während ich noch erst mit mir körperlich beschäftigt war, sage ich mal. Und dann haben wir einfach Zeit gehabt. Dann durften wir einfach mit ihm da sein und so lange, wie wir das auch wollten. Ja, haben ihn einfach angeschaut, wie schön er aussieht. Aber natürlich hat man trotzdem gesehen, dass er eine Krankheit hat. Und ja, gleichzeitig irgendwie schaust du dir den dann an und denkst, ach, sieht ja aus wie sein großer Bruder. Und das ist total verrückt eigentlich. Aber das war gut. Also es war wirklich gut, dass sie uns diese Möglichkeit auch gegeben haben, auch wenn ich mir das bis zu dieser Sekunde nicht vorstellen konnte, wie es ist. Und dann der Moment, wo sie ihn dann mitgenommen haben, ab da bin ich dann komplett zusammengebrochen. Also da war dann nichts mehr. Da erinnere ich mich auch ehrlich gesagt an wenig. Die Stimme, auch wenn ich drüber spreche, wird jedes Mal an dieser Stelle brüchig, weil es einfach, da ist mein Herz wirklich zerrissen. Also ich meine auch vorher schon, aber da habe ich mich so viel durch diese, hier hast du noch ein Gespräch, da musst du unterschreiben. Also es war alles so funktional, was ihr auch vorhin schon sagtet. Und dann kommt dieser Moment und ja, ist halt alles anders, ne?
Mir laufen Tränen übers Gesicht, weil ich wirklich als Mama das so nachempfinden kann, wie schwer das für dich gewesen sein muss, in dem Moment dein Kind gehen zu lassen.
wirklich. Ich wollte ja nicht. Ich wollte ja nicht. Ne?
Also ich fühle da total mit dir und finde es so gemein, dass, wie gesagt, gerade wie du sagst, die Nachbereitung, ne? Du hast schon alles gut bis dahin geschafft, irgendwie bewältigt. Und dann wirst du mit diesem Prozess, der ja noch so, also kannst du ja mal sagen, welcher Prozess dann letzten Endes am krassesten war, die Vorbereitung bis zur Geburt und das Verarbeiten der Tatsache oder der Prozess danach, damit umgehen zu können, dass dir ein Teil von dir genommen wurde.
Ja, ist auch wirklich so. Aber ich sag mal, das haben uns da schon alle gesagt, sie sind so stark. Also irgendeine Fähigkeit haben wir mitgebracht, das zu schaffen. Ich weiß es nicht. Also die haben uns das da schon die ganze Zeit gesagt. Und wir haben immer gesagt, wieso sind wir stark? Wir können doch nichts anderes tun. Also ich meine, es bleibt uns ja gar nichts übrig, als da jetzt mitzugehen, weil auch das andere Ergebnis gefällt uns nicht. Also es ist alles, das Einzige, was uns gefallen hätte, wäre, das hätte nie stattgefunden, unser Kind ist gesund und wäre hier. Also, das konnte niemand mehr machen. Also, und da haben sie dann auch schon da immer gesagt, die sind so stark und sie als Paar, und das hat uns ja schon wahnsinnig geholfen. Also nicht, dass das jemand sagt, sondern einfach, dass wir das wirklich so fühlen und dass uns auch so ging und dass wir, ich weiß nicht, da hätte uns jetzt in dem Moment auch keiner noch irgendwie einen Seelsorger oder Psychologen an die Seite gestellt. Wir haben aber gefragt, also ob noch mal jemand kommen kann.
Ihr habt gefragt, es wurde euch nicht angeboten?
Ja.
Okay.
Das meine ich auch mit diesen Prozessen, ne? Also das ist, ja, es ist dann das Medizinische so.
Ja.
Und die Hebammen haben das wirklich super gemacht, weil sie es wissen. Aber auch da, ich würde unglaublich gerne die Hebammen noch mal treffen und fragen, wie sie da eigentlich sich vorbereiten, woher sie dieses Wissen hat oder ob sie einfach als Person so ist. Weil dann sage ich nochmal, ich hatte Glück, aber was haben dann die anderen Frauen vielleicht, von denen ich lese und von denen ich höre? Und ich hatte schon dann psychologische Hilfe, auch schon vorher, wegen einer chronischen Krankheit, die ich schon lange habe und dann irgendwie auf der Ebene mal angehen wollte. Und das war ein Segen, weil ich weiß auch gar nicht, ob ich geschafft hätte, mir in der Zeit mich da bei allen in der Warteliste eintragen zu lassen und zu hoffen und zu anzurufen. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Also das heißt, auch da hatte ich auch wieder Glück. So. Und gleichzeitig kann es nicht sein, dass es davon abhängig ist, weil diese Nachsorge, sage ich jetzt mal, meine Hebamme hat sich nie wieder gemeldet. Die ist einfach vom Erdboden verschluckt worden. Das heißt, da konnte ich mich auch nicht sozusagen körperlich irgendwie oder auch seelisch von ihr beraten lassen. Zu meiner Frauenärztin konnte ich nicht mehr. Das war einfach, das Vertrauen war ja komplett weg. Das heißt, auch da war eigentlich dann die Pränataldiagnostikerin noch meine Ansprechpartnerin. Und da hat sich irgendwie auch eine Verbindung irgendwie dadurch entwickelt, die auch bis heute hält. Also die wird auch definitiv für mein Buch und auch für die Recherchen dazu noch eine größere Rolle spielen, weil sie einfach so wichtig war für uns irgendwie. Und gleichzeitig war ich bei einem Hausarzt, der sagt, ja, dann nehmen Sie doch halt jetzt Psychopharmaka, dann wird Ihre ganze Trauer so ein bisschen gedämpft. Also wenn ich darauf gehörte, dann würde ich hier so heute nicht sitzen. Das weiß ich zu 100% und das wäre fatal.
Vor allen Dingen, das stößt ja noch, da werde ich wild, weil das zieht ja einen Rattenschwanz mit sich. Das ist dann wieder so ein, okay, nur Symptome einmal bekämpfen und bloß keine Mühe machen, die Dinge irgendwie nachhaltig mal aufzuarbeiten, weil dafür hat man ja keine Zeit. Also schön ruhig stellen.
Ja, und ich war einfach traurig. Wie kann man da nicht traurig sein? Entschuldigung, also da hätte mir wahrscheinlich kein Medikament dieser Welt geholfen, weil ich meine, das ist was, das kannst du nicht betäuben, glaube ich. Also das ist so tief und ich wollte ja auch gar nicht. Aber anstatt halt sich Zeit zu nehmen in dem System, ist halt das leider, und das höre ich auch oft, die erste Empfehlung, und das machen halt auch viele. Und das respektiere ich auch, wenn es jemand für sich aber bewusst entscheidet sozusagen. Ne? Und ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, auch noch nicht zu bewussten Entscheidungen fähig, muss ich sagen. Also es hat lange gedauert. Für mich da auch wieder auf so ein Level zu kommen, wirklich für mich auch einzutreten. Also ich meine, ich war da ein rohes Ei, ne?
Ja, total. Und das darfst du auch sein. Also generell nach einer Geburt ist man ein rohes Ei. Also auch bei einem lebenden Kind, was da rauskommt, bist du erstmal ein rohes Ei. Und dann wird dir auch noch dein Kind, was du ja schon gespürt hast, also das ist sehr richtig da gewesen. Du kanntest es ja so gesehen schon. Und Da darfst du Schutz bekommen und Raum.
Sehe ich auch so, ja. Aber ist halt alles mit, du musst es dir selbst Beschaffen verbunden.
Ja. Ich kann ja mal kurz von
meiner subjektiven Wahrnehmung.
Genau, von der anderen Seite den Einblick geben, weil ich ja Assistenzärztin bin für Gyn- und Geburtshilfe und auch schon auf der anderen Seite stand mehrmals. Und wir werden dort nicht geschult. Wir haben in dem Studium keinerlei Fortbildungen, Vorlesungen etc., weil man ja auch nie weiß, es ist ja ein allgemeines Studium, in welche Richtung man sich entwickelt. Und dann, wenn man auch in diesen Beruf einsteigt, auch wenn ich habe im Kreißsaal ja gearbeitet, es gibt nichts in der Richtung. Ich habe mich jetzt selbst da ein bisschen eingelesen. Es gibt tolle Ärztinnen und Hebammen auf Instagram, die solche Fortbildungen anbieten, die dann sogar mit Fortbildungspunkten mittlerweile zertifiziert sind. Man muss das aber selbst bezahlen, man muss sich selbst dafür einsetzen. Deswegen hattest du leider wieder Glück im Unglück, dass du an diese tolle Hebamme geraten bist. Und ich weiß aber, dass es an jedem Krankenhaus Seelsorgerinnen, TherapeutInnen gibt und das dann aber wiederum davon abhängt, wer dich betreut, ob jemand dann auch diese Person dazuzieht. Also das ist wieder dieses, es steht und fällt mit dem individuellen Krankenhaus und den Menschen, die dich halt betreuen. Ja, und das ist total schade.
Das ist halt genau das Blöde, ne? Also ich würde auch letzten Endes, wenn wir jetzt mal die Vogelperspektive einnehmen, wie du es gerade ansprichst, aus dem Impuls heraus auch Wissen oder Psychologie studieren habend, das kann nicht eine Ärztin oder ein Arzt auch noch ableisten. Ne? Das ist so ein krass großes Thema. Also ihr habt da schon genug auf der Platte sozusagen. Aber genau da dann eben diese Übergänge zu schaffen, ist ja so wichtig. Und das ist letzten Endes ein Teil davon, den du meinst, mit Leitlinien, wie man sowas betreut.
Genau, also ich meine, dafür bin ich jetzt nicht Ärztin genug sozusagen. Also ich meine, ich lese zu dem Thema seitdem eigentlich viel und gerade jetzt im Moment halt für die Recherchen, wo mir einfach immer wieder auffällt, wenn wir das sozusagen, also einerseits liegt das alles unter diesem krassen Deckel Tabu. Wir reden nicht drüber. Ja. Na, weil ich meine, das wäre jetzt ja auch die Frage, Melanie, zum Beispiel, wenn du sagst, das ist bei euch in der Klinik möglich. Das steht ja nirgends, das weiß ja keiner. Also irgendwer muss ja auch das wieder wissen, um dich in diese Klinik zu schicken. Was dann in der Klinik passiert, ist auch wieder unter einem Deckmantel, weil keiner das so offen aussprechen will, weil entweder der Träger das nicht richtig findet, der Arzt, die Belegschaft, da gibt es so viele Gründe. Und gleichzeitig, das kann ich alles verstehen, aber wir tragen das ja trotzdem alles auf dem Rücken von den schwangeren Frauen aus, die nun mal in so einer Situation sind. Und ja, die Versorgungslage, wenn wir davon heute anfangen, dann reden wir, glaube ich, noch 4 Stunden, weil das einfach ganz dramatisch ist, was ja auch die psychosozialen Beratungsstellen auch beklagen, dass sie gar nicht, vor allem in diesem Bereich der Schwangerschaftswochen, gar nicht genau wissen, wo können sie eigentlich jemanden hinschicken.
Ja.
Und versuchen da immer wieder mehr Transparenz reinzubringen. Aber über die Anonyme, ja, wir haben sowas, aber wir wollen nicht genannt werden, geht selten hinaus. Also gibt es ein paar, ich sag mal, Leuchttürme in Deutschland und die sind auch in den Medien relativ gut vertreten. Und die Ärzte und Ärztinnen sprechen dann da auch drüber und verteidigen auch sozusagen ihre Sicht auf die Notwendigkeit auch. Aber es sind halt wenige, ja. Sehr wenige.
Und mir ist auch schon eingefallen, als du meintest, du lagst dann da im Kreißsaal. Lagst du wirklich im Kreißsaal? Weil das ist auch schon einer der Punkte. Dafür ist noch nicht mal eine Struktur in der Klinik selbst geschaffen, dass man dann als Frau mit einem Spätabort dort das Kind zur Welt bringen muss, wo bestenfalls nebenan die Geräusche durchdringen von einer anderen Geburt. Und dann landet man am Ende noch auf der Wöchnerinnenstation, vielleicht sogar zusammen im Vierbettzimmer, mit 3 Mamas, die ein Baby im Arm halten. Also diese Situation gibt es auch und das geht nicht.
Genau, also bis zu dem Zimmer ist es auch genau das, was du beschrieben hast. Das kann ich tatsächlich, also für mich persönlich auch genauso bestätigen, weil aber diese Klinik, glaube ich, und das ist eben durch diese Kooperation zwischen Krankenhaus und Pränataldiagnostikzentrum so etabliert ist, es gab ein Zimmer am Ende des Flurs. Aber ich meine, du bist trotzdem auf dem Flur mit anderen Frauen.
Ja.
Und trotz Corona, aber mit negativen Test, durfte mein Mann halt auch natürlich Gott sei Dank mit, weil ich glaube, sonst hätte ich mir einen Kopfschuss gegeben, ehrlich gesagt. Also ich meine, da möchte ich dann gar nicht mehr drüber nachdenken. Genau, aber ja, also uns wurde auch gesagt, manche Frauen gehen sofort quasi nach dieser Geburt dann nach Hause. Und also ich meine, da wäre ich körperlich überhaupt nicht so in der Lage gewesen. Das wollte ich ja auch nicht. Ich wollte ja nicht zurück in meine Realität. Ich wollte da eigentlich noch liegen und traurig sein und irgendwie beginnen zu realisieren, was jetzt wirklich passiert ist und nicht nur, was die Vorstellung war der letzten Wochen sozusagen. Ne?
Ja.
Oder Woche.
Genau. Und um nochmal zu dem Moment zurückzugehen, habt ihr euch letztendlich dafür entschieden, Fotos machen zu lassen? Gab es die Möglichkeit überhaupt in der Klinik? Oder?
Also wir haben selbst für uns Fotos gemacht, okay. Auf dem Arm bei uns.
Okay, einfach selbst, ja.
Weil als dann wollte die Hebamme das machen, dieser Moment, ne, da muss ich auch gleich wieder weinen, sie machte dann die Wärmelampe an und machte sie sofort wieder aus.
Ja.
So im Sinne von, ist ja tot, braucht ja keine Wärme. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich möchte keine Fotos. Das hat mich so getroffen. Also das war so eine mini kleine unsensibel oder einfach wahrscheinlich automatische Reaktion, die überhaupt nicht böse gemeint war, aber da war alles vorbei. Und dann holte sie da irgendwas raus und ich habe gesagt, ich möchte ihn nicht verkleiden, mir reicht, das ist gut. Es war dann aber auch Schutz, glaube ich. Ich wollte es dann auch nicht mehr. Uns reichen diese Fotos, für uns sind die schön, weil wir so auch welche gemacht hätten, wenn es unser lebendes Kind wäre. Also so, das sind einfach diese, die du ganz am Anfang machst, die du dann völlig zerknautscht deiner Familie schickst. Das war dann normal irgendwie. Mhm. Also war auch wirklich so ein Gefühl von, ich wollte ihn dann auch nicht nochmal irgendwie hergeben sozusagen. Weil es gab jetzt auch keinen Sternkinderfotograf oder sowas, der uns da irgendwie vorgeschlagen wurde.
Ja.
Also das kam in dem Prozess nicht vor. Für uns nicht schlimm, für andere aber sicherlich eine ganz, ganz tolle Art, sich zu erinnern, aber auch wieder selbst organisiert sozusagen.
Ja. Ja, überhaupt auf die Möglichkeit zu kommen. Ich kann mir vorstellen, wie du das geschildert hast, ab dem Zeitpunkt, wo diese Geburt geschafft war und du nicht mehr vorausgeplant hattest, fällt ja alles auseinander. Und dann überhaupt auf die Idee zu kommen, Fotos zu machen, was ja für viele sehr, sehr wertvoll in der Trauerarbeit sein kann, ist ja auch wieder ein Momentum des Anbietens und sonst verstreicht er. Oder es vielleicht, gewährleisten das ja gar nicht und fotografieren im Kreißsaal ist verboten. Also da gibt's ja wieder das Spektrum von hier nach da. Kannst du für euch sagen, dass es wertvoll war, diese Erinnerungsstücke zu haben?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass es wertvoll war, mich zu überzeugen, dass es dieser Weg der richtige ist, ihn auf diesem Wege zu bekommen sozusagen. Weil wie gesagt, ich hatte gesagt, oh, ich will einfach nur einen Kaiserschnitt, ich will das alles nicht mitbekommen und so. Da habe ich mich überzeugen lassen sozusagen und bin da auch ganz, ganz froh, dass ich es zugelassen habe. Die Fotos von dem Moment sind tatsächlich für uns nicht so wichtig im Moment, weil wir uns einfach andere Erinnerungen irgendwie geschaffen haben. Also ich habe zum Beispiel einen Ring mir machen lassen, quasi relativ bald nach der Geburt, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte ihn weiter bei mir haben sozusagen. Also und gleichzeitig hilft es ganz vielen, vielleicht Fotos aufzustellen zu Hause. Also von ihm ist das einzige richtig schöne. Und da weiß ich, wie glücklich wir da waren, dieses Ultraschallbild, wo wir ihn gesehen haben, wo wir erfahren haben, es ist ein Junge. Das war eben die 4 Tage vor dieser Diagnose. Das habe ich hier hängen, weil ich da weiß, da war irgendwie noch alles gut. Und an den Moment kann ich mich auch täglich erinnern. Und die anderen Sachen muss ich dosiert. Und die sind ja sowieso in mir und in meinem Kopf und Herzen. Und gerade jetzt auch, wenn ich schreibe, kommen die natürlich auch so hoch. Und gleichzeitig suche ich mir die dann speziell aus, sage ich mal.
Ja, kann ich nachvollziehen.
Ich habe noch so viele Fragen im Kopf. sind so aber zweierlei Themen, glaube ich, die man, damit ich das ein bisschen strukturiere gerade und nicht alles rausbölke. Zum einen würde ich super gerne noch kurz wissen, wie du letzten Endes es dann geschafft hast, damit ja das zu integrieren. Ich wollte erst sagen, Frieden zu finden, aber das bedeutet für mich so ein bisschen, als wenn man es abschließt und irgendwie wegtut. Und ich finde es gerade sehr inspirierend von dir, wo ich den Eindruck habe, dass du eher eine Integration gefunden hast. Das würde ich super spannend finden, auch zusammen in Kombination mit deinem oder mit eurem Sohn, wie ihr ihn sozusagen abgeholt habt. Und, Entschuldigung, ich habe voll einen Kloß im Hals. Die andere Frage wäre, diese Begriffe Sternenkind, stille Geburt, da sagst du ja, die findest du nicht passend, warum das so ist.
Ich fange bei der letzten Frage an. Also ich glaube, dass es für viele passend ist. Für mich ist ein Stern ein naturwissenschaftlicher, zu erklärender Punkt am Himmelszelt, in Anführungsstrichen. Ob ich dafür irgendwie dann doch, was das angeht, zu rational bin oder so. Aber es ist für mich kein Ort, wo ein Mensch ist sozusagen. Also weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich bin schon kein Fan von einem Grab, weil ich diesen Ort nicht brauche, sozusagen. Also meine Orte sind schon immer von allen Menschen, die ich habe verlieren müssen in meinem Leben, die sind irgendwie bei mir. Also genau wie du sagst, ich habe die irgendwo integriert. Die sind da und die sind jederzeit abrufbar und in meinem Leben wurde auch noch nie irgendwer oder irgendwas verschwiegen. Also das ist auch so ein Teil, wie wir damit umgehen, ganz stark, dass dieses Kind, diese Erfahrung, unsere Entscheidung, sie wurde nie zu irgendeinem Zeitpunkt verschwiegen. Und ich glaube, das ist für mich tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt. Und nochmal kurz zu dem Begriff. Ich finde diese Sternmama-Stelleneltern finde ich super, weil du brauchst ja irgendeinen Begriff. Schon allein, um dich zu verbinden, brauchst du einen Begriff. Gleichzeitig, glaube ich, hat sich bei mir, also die erste Abwehr hat stattgefunden, als ich gehört habe, stille Geburt. Na klar ist die Geburt still, weil das Kind still ist. Aber für mich in der Situation, in der ich war, fühlte es sich ja ausschließlich so an, ich muss still sein, weil ich dieses Tabu hier gerade erlebe, weil ich eine Schwangerschaft abbreche, weil ich mich straffrei machen muss. Also ich muss am besten still sein, damit es keiner merkt. Und dafür gibt's halt keinen Begriff. Also ich bin nicht die Mama eines Sternenkinds nach einem Schwangerschaftsabbruch, so, sondern da fehlte mir irgendwie sozusagen meine eigene Kategorie vielleicht ein bisschen, weswegen ich dann nicht geschafft habe, mich sozusagen an dieses Wort dran zu docken. Und ich brauchte es, glaube ich, auch einfach in dem Moment nicht für mich, weil ich war einfach die Mama von Paul und ich hatte meinen Kampf zu fechten sozusagen. Und ich fand es super schön, was du gerade gesagt hast mit dem Integrieren. Und ich bin dir auch super dankbar, dass du nicht gesagt hast, Frieden schließen, weil wahrscheinlich hätte ich dann sonst genau eben mit Integrieren geantwortet. Weil da gibt es nichts abzuschließen, loszulassen. Das sind ja all diese beliebten Begriffe, die da auch gerade bei Trauern sowieso, aber auch jetzt in dem Zusammenhang auch wieder mit gewissen Erwartungen an dich herangetragen werden. Und ich war traurig, ich bin immer noch traurig und es wird auch immer so sein. Und gleichzeitig ist das Wort gleichzeitig total wichtig in meinem Leben, deswegen benutze ich das auch so gerne. Gleichzeitig bin ich einfach, nicht einfach, Entschuldigung, das streichen wir. Es war ein schwerer Weg, dahin zu kommen, es zu integrieren. Ich bin den aber gegangen, weil ich wusste, für mich gibt es überhaupt keine Alternative, wenn ich daran nicht total zerbrechen möchte. Weil es fühlte sich an, als wäre ich schon zerbrochen. Und ich habe mich versucht zusammenzusammeln, rein körperlich, rein emotional. Ich bin ansonsten eigentlich ein wütender Mensch und alles, was mir nicht gefällt, löse ich mit Wut. Ich habe ein Jahr lang keine Wut gefühlt. Ich war überfordert, wenn jemand mit mir irgendwie in eine Diskussion gehen wollte. Ich habe gedacht, ich gehe einfach kaputt. Also ich fließe dahin wie so ein Ei, wo du einfach nur so das dünne Häutchen außenrum hast und das irgendwie anpiekst. So viel, also ich hatte noch nicht mal meine Schale. Das war wirklich nur diese Eierhaut. Ne? Und dem Rechnung zu tragen, war mit so viel, ich musste mich selbst so lieb haben in dieser Zeit. Keine Ahnung, das kannte ich vorher vielleicht in der Art auch noch gar nicht. Ich musste so gut zu mir sein, ich musste so gut auf mich hören. Ich habe gelernt, auf mich gut zu hören. Ich habe gesagt, das will ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht, obwohl ich gesagt habe, ich komme jetzt nicht. Also all diese so kleinen Entscheidungen bis hin zu großen, was macht das jetzt eigentlich mit meinem Leben? Also kann man da einfach so normal weitermachen? Also ich meine, das hat sich gezeigt, dass das nicht geht, aber wollte ich auch nicht. Ich wollte das integrieren. Ich will das als ein Stück von mir nicht in einer Schublade verpacken, sondern es ist ein ganz integraler Bestandteil von mir. Dieses Kind, aber auch diese Erfahrung. Und so haben wir das, wir haben es jetzt gar nicht so aktiv, glaube ich, besprochen. Mein Mann sieht es genauso, das ist das Gute daran. Und wir sind da beide auch miteinander, waren wir unsere Therapeutinnen sozusagen. Das ist, glaube ich, das Gute, dass wir da nie einer anderen Meinung waren und uns da auch dem Trauern wirklich so hingegeben haben, wie es geht. Und gleichzeitig haben wir beschlossen, unserem damals zweijährigen Kind, der einfach schon zu wahnsinnigen Fragen in der Lage war, in einem Alter, wo andere, weiß ich nicht, das noch nicht können, unserer schon, ihm das halt so dosiert zu sagen, nicht wie er es verträgt, sondern auch wie wir mit seinen Fragen umgehen können am Anfang. Jetzt in dem Alter ist es was ganz anderes. Also jetzt würde ich ihm das anders erklären, aber er war halt erst 2. Und ich war einfach unfassbar traurig. Aber das führte halt dazu, ich meine, ich hatte dann ja danach noch die Fehlgeburt auch. Und als wir ihm dann von unserem dann jetzt 4. Kind erzählt haben, dass der in meinem Bauch ist, war halt seine erste Reaktion, ja, Mama, stirbt das Baby auch. Also das einfach, ja, ich meine, da war er 3. Also einfach dieses Wissen.
Ja, diese Awareness.
Das muss man erstmal verdauen. Und deswegen bin ich eigentlich auch froh, dass wir am Anfang, also wir haben ihm gesagt, Mama hat Bauchschmerzen, also oder hat was am Bauch, deswegen gehen wir in ein Krankenhaus. Er wusste zu dem Zeitpunkt noch nichts davon, dass er einen Bruder bekommt. Mhm. Weil auch die letzten 4 Monate wären für ihn wahrscheinlich einfach die Hölle gewesen, das noch auszuhalten oder für uns. Wir wollten es ihm da in diesem Urlaub danach sagen. Und ich bin aber froh, dass wir es da uns erstmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Notlüge das richtige Wort ist, aber einfach ein Ausschnitt einer Realität, die für einen 2-Jährigen haltbar ist, haben wir mitgeteilt und haben ihm es dann aber danach erzählt. Also jetzt weiß er ganz genau, was los ist mit seinem Bruder und darf auch alle Fragen stellen.
Schön, dass ihr da so umsichtig mit euch umgegangen seid und ja, euch da Zeit gelassen habt. Aber nochmal kurz zum Verständnis nur, bedeutet nach Paul heißt euer Sohn, ja? Mhm. Hattest du noch eine Fehlgeburt?
Ja.
Wie war das? Wann? Also magst du uns da kurz nochmal abholen?
Also da muss ich sagen, bin ich dann erst recht nochmal richtig aus den Wolken gefallen, weil ich dann ehrlich gesagt, ich glaube nicht an Schicksal, aber ich dachte, wir wären durch so ein bisschen. Also wenn man sowas Großes hat, dann sollte es doch reichen. Ich hatte dann in der dann 3. Schwangerschaft in der 11. Woche eine Fehlgeburt und habe das eigentlich auch schon gemerkt. Also ich glaube, das ist eben auch was. Ich spüre natürlich, also ich spüre sehr viel und ich kriege einfach körperlich von mir auch viel, viel mehr mit all seinen positiven und negativen Effekten dessen. Ich wusste, da ist was nicht gut. Und bin dann zur Frauenärztin und die Reaktion war dann so richtig schlecht. Dieses typische, ja, entschuldigen Sie, ich sehe keinen Herzschlag mehr. Ich gebe Ihnen mal eine Überweisung zur Ausschabung.
Oh, auch dieses Wort, ne? Ich finde es
ja.
So.
Ja, ist es. Also, ja, und da wusste ich aber jetzt ja schon, ich lasse mich zu nichts drängen, sage ich mal. Also, das war ein guter Schutz, den ich mir vielleicht auch durch die Erfahrung davor aufgebaut hatte, dass ich erstmal ganz viel da dann mit meiner dann neuen Hebamme drüber gesprochen habe, für mich versucht habe, rauszufinden, wie komme ich da jetzt raus. Aber es war ein ganz langer Prozess. Also es war wirklich so, als wollte mein Körper das nicht gehen lassen. Es war wirklich, es ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es hat insgesamt mit Medikamenten und Ausschabung und allem, was dazu gehört, 9 Wochen gedauert. Und das war wahnsinnig kräftezehrend. Also da war dieser Abschied so schwer irgendwie. Also bei Paul hat es so gemacht, da war am Abend vor der Geburt haben wir wirklich für uns Abschied genommen und haben das ganz schön für uns gestaltet. Nur wir beide und er halt eben. Aber bei der Fehlgeburt ging das dann irgendwie gar nicht. Also ich war da auch in dieser Maschinerie und jeden 2. Tag zum Arzt und hier und Tabletten. Und es war einfach so, so unemotional, glaube ich. Das hat mich dann wirklich psychisch noch mal viel, viel mehr runter. Also nicht viel mehr, sondern es kommt ja obendrauf. Aber ich war ja noch dabei, auch irgendwie die Erfahrung mit Paul irgendwie auch noch zu integrieren erstmal. Auf einem ganz anderen Level als heute natürlich. Und das obendrauf hat mich völlig umgehauen oder uns beide eigentlich.
Kann ich total nachvollziehen. Und dann habt ihr nochmal die Kraft aufgewandt und gesagt, okay, wir machen es nochmal.
Ja, du sagst es so, es fühlt sich von außen so an und das ist auch völlig berechtigt. Wir haben auch uns natürlich gefragt, haben wir nochmal die Kraft für einen Verlust? Aber noch viel mehr war für uns, ich sag mal intern dieser Familie, die Frage maßgeblich, schaffen wir es, einem neuen Kind einfach Eltern zu sein? So, wie belastet sind wir für, wenn das Kind da ist? Weißt du, also das fanden wir relevanter. Und auch, wie schaffe ich eine Schwangerschaft mit solchen Ängsten? Wie gut bin ich da durch? Wie lasse ich mich begleiten? Also das war für uns ganz, ganz zentral, diese Fragen zu beantworten tatsächlich. Und natürlich, die Wochen bis dann irgendwie, also ich meine, ich hatte ja keine wirkliche Woche, wo ich aufatmen konnte. Ich habe immer gesagt, ich habe erst ein Kind, wenn es da ist, so, ne? Also das war wirklich richtig geschützt, habe ich mich da natürlich auch. Weil da natürlich diese Daten, da hattest du die Fehlgeburt, aber es kann ja eigentlich auch in der 20. Woche noch was rauskommen. Wir haben uns da einfach super gut begleiten lassen, auch wieder eben von der Pränataldiagnostik, eine neue Frauenärztin, eine ganz neue, tolle Hebamme und dann meine Therapeutin, meine eigene Arbeit mit mir, dass wir einfach als Paar so gut da durchgefunden haben, das war dann einfach mehr, wir wollen ein Kind, als wir haben Angst, dass es nicht klappt.
So schön, ja, super schön, dass ihr da euch bei all dem Kampf sozusagen nicht verloren habt, auch nicht zueinander, sondern den Weg gefunden habt. Ich würde jetzt gerne langsam so ein bisschen zum Ende kommen. Gibt es Punkte, wo du sagst, Frauen, die gerade in der Situation stecken, also die die Diagnose gerade bekommen haben, vor der Entscheidung stehen, oder auch Frauen, die es gerade schon hinter sich gebracht haben, ihr Kind tot zu gebären und in dem Prozess sind des Integrierens. Wo sind Punkte oder Dinge, die du denen gerne mitgeben möchtest oder an wen sie sich wenden können?
Also auf jeden Fall, und das in Anführungsstrichen, wo beantworte ich dann, aber holt euch Hilfe. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Es sind Ressourcen, die ihr gerade nicht aufbringen könnt und auch nicht aufbringen müsst, die es im Außen gibt. Mhm. Und es gibt gute Menschen da draußen, die nicht dich in irgendwas zwingen wollen, die dich nicht beeinflussen wollen, die dir nicht was einreden wollen, sondern die sind einfach da und geben dir einen Raum. Das wäre auf jeden Fall das aller Wichtigste, finde ich. Und wo sich dieser Mensch befindet, ja, haben wir leider schon vorhin besprochen, das ist Glück. Es ist aber auch, entweder hat man schon jemanden, vielleicht hat man auch eine gute Freundin, wobei ich glaube, dass es schon einen gewissen Punkt gibt, wo man es auch auslagern sollte und auch darf. Also ich finde, es ist ein ganz wichtiges, es ist ein Darf. Man darf sich ganz exklusiv ohne Meinung eines anderen einen Raum ermöglichen, wo das nur das und man selbst ein Thema ist. Das finde ich ganz wichtig, weil das einfach so eine krasse emotionale Belastung ist und die bleibt. Und wenn man sie auch nicht gut bearbeitet, kann es leider natürlich auch einfach sein, dass das sich in andere Richtungen entwickelt, dass dadurch andere körperliche Probleme entstehen, aber genauso auch psychische. Mhm. Also das nicht zu unterschätzen, ist mir auch wichtig. Es gibt auf jeden Fall auch neben Psychologin sicherlich andere Beratungsstellen, es gibt Coaches, ich meine, ich mache das ja jetzt auch eben ja selbst und Trauerbegleiterin, weil ich eben genau gemerkt habe, das gibt es so nicht, wie ich das gerne gehabt hätte irgendwie. Und da traut euch zumindest etwas auszuprobieren. Es kostet super viel Kraft, es kostet wahnsinnig viel Kraft, diese Geschichte zu erzählen. Es kostet ganz viel Kraft, jemanden zu suchen, sich dem anzuvertrauen. Und gleichzeitig, das ist wirklich mein ganz, ganz großer Glaube, wenn man merkt, man matcht mit diesemjenigen oder derjenigen, dann kann es nur gut sein auf die Zeit. Ja.
Schön. Danke dir, Lisa, für also komplett deinen Weg. Danke dir, dass du diese Kraft zusammen mit deinen ganzen Ressourcen aufgewandt hast und jetzt in dem Punkt wirklich vorangehen kannst für viele Frauen, die diesen Weg gerade gehen oder noch gehen müssen. Ja, da bin ich wirklich als Mama insbesondere dir für dankbar und gleichzeitig bedauere ich es natürlich, dass du diesen Weg gehen musstest. Und habe sehr, sehr tiefgehend mit dir mitgefühlt, wirklich.
Ich danke euch auch für das Gespräch. Es war ja auch immer wieder ein, also jetzt nicht Risiko, aber ich meine, ich öffne mich ja schon auch nicht nur euch beiden, sondern natürlich einem Publikum in der Hoffnung, dass es jemandem hilft. Und gleichzeitig ist natürlich immer so ein bisschen dieses, wenn dich da jetzt einer für kritisiert im Hinterkopf, aber ich weiß einfach, dass das Helfen und dass das jemand anders hört und was daraus mitnehmen kann, so viel wichtiger ist als eine Sorge, ob mich einer blöd findet, weil ich das gemacht habe.
Ja, die wird es auch geben, die haben eine andere Journey.
Ja.
Ganz genau. Dass du so bist, wie du bist.
Ja, vielen, vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.